Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Heute begleitet sie Henning Hubert durch die Sendung. Wie geht's gleich los hier mit, ja, Fasten unter Masken, Abnehmen am Bodensee. Sie sind eingeladen. Außerdem haben wir eine Wander-App getestet, die boomt ja gerade zur Zeit. Ausgetestet nur wenig südlich von Köln im Siebengebirge. Es geht im Verlauf unseres Sonntagsspaziergangs nach Madrid zum Biertrinken, nach Greifswald wegen der Romantik und nach Panama-Stadt. Oh, wie schön ist es da im Augenblick. Kommen Sie aber nur mit uns hin, wegen Corona. Eine Reise nur in Gedanken. Wir starten am Bodensee, landschaftlich überaus reizvoll in Überlingen. Und sollten uns gerade viele beim Mittagessen kochen zuhören, gleich geht's nicht um Maultaschen, Spätzle, Schäufele oder so, sondern eben ums Gegenteil, ums Fasten. Seit längerer Zeit ein Thema. Die einen machen es in den Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern oder im Ramadan, andere an einem Tag in der Woche. Oder es gibt Intervallfasten. Jeden Tag gibt's dann eine Zeitspanne ohne Nahrungsaufnahme. Ein Modethema? Jedenfalls, es geht um Gesundheit und das Aufhalten von Alterungsprozessen. Jörn Florian Fuchs, mein Kollege, hat 3 Wochen in einer Fastenklinik verbracht. Nennen wir zu Beginn mal, Herr Fuchs, Ross und Reiter.
Ja, ich war bei Buchinger Wilhelmi in Überlingen am Bodensee. Die sagen, sie sind gleichsam das Original. Und das ist auch total richtig, weil Otto Buchinger ist der legendäre Fastenarzt, der selber massive Gesundheitsprobleme hatte und dieses Konzept nach Buchinger Wilhelmi entwickelt hat vor exakt 100 Jahren. Und da ist eben, gibt es eine genaue Abstimmung, was man dann doch zu sich nehmen darf und auch soll. Das sind nämlich tatsächlich immerhin 200 Kalorien am Tag und die nimmt man zu sich in Form von Säften ohne Fruchtfleisch, von Suppen, vielmehr eher Brühen, also ohne Einlage, außer ein paar Kräutern vielleicht. Und auch ganz wichtig, vormittags gibt es einen Tee mit einem kleinen Löffelchen Honig. Das ist für den Stoffwechsel und auch für den Kreislauf tatsächlich wichtig und richtig.
Also das klingt doch nach hart. War es am Anfang krass für Sie?
Ja, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, habe vor 4 Jahren so eine Kur schon mal absolviert. Dieses Mal war es etwas besser. Das Problem, und das ist eigentlich mein eigener Fehler gewesen, hat sich am Anfang ergeben durch 1,5 Tage doch starke Kopfschmerzen. Und das liegt einerseits an der Umstellung des Körpers, der ja dann von den Fettdepots, von dem, was so über die Jahre oder Jahrzehnte gleichsam als Reserve angelegt wurde, sich ernährt. Die Umstellung ist das eine, das andere ist aber auch ganz simpel der Kaffeeentzug. Ich bin so ein Kaffeetrinker, so 2 bis 3 Tassen am Tag, also nicht über die Maßen viel, aber man merkt, wenn man das plötzlich auf 0 herunterfährt, dann reagiert der Körper vor allen Dingen und das ist dann bei vielen eben mit Kopfschmerzen verbunden, aber da muss man einfach durch und dann gibt's, das ist so vom Plan her, man reist an, es gibt ein leichtes das Abendessen. Am nächsten Tag folgt die Entlastung in Form eines Tags, an dem man 3-mal Reis oder Kartoffeln oder Obst bekommt. Kann man auch ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen variieren noch, aber eben sehr leichte Küche. Und dann kommt der berühmte und von vielen mit Angst besetzte Glaubersalztag. Das heißt, es gibt plötzlich einen wunderbaren Sirup, aber der Sirup ist nur sozusagen die Maske, hinter der sich dann dieses Glaubersalz verbirgt. Und da müssen wir auch Ross und Reiter nennen, damit ist dann eine vollständige Darmentleerung verbunden, was der Vorteil tatsächlich relativ schnell ist nach diesem etwas ja unangenehmen Toilettengang erstmal. Danach hat man praktisch kein Hungergefühl mehr, weil es wird nichts mehr verdaut und der Körper sagt dann auch, okay, da ist jetzt nichts, also da ist vor allen Dingen nicht zu wenig, ja, ich brauche jetzt mehr, sondern schaltet tatsächlich relativ schnell um. Und die komplette nächste Zeit hat man kaum Hunger. Das ist das Erstaunliche. Die Energie ist tatsächlich besser. Also ich habe mit einem Sportprogramm von so 2 Stunden und morgendlichen Wanderungen das sehr, sehr gut alles hinbekommen und war auch geistig wacher, um noch ein bisschen nebenbei zu arbeiten, als wenn ich jetzt 3-4 Mahlzeiten am Tag hätte. Das ist eben doch dieses Erstaunliche. Wenn man das zum ersten Mal erlebt, kann man das nicht glauben. Weil man denkt, ja, alle können das vielleicht, aber ich nicht. Ich falle doch um nach 2 Tagen und das tut man eben überhaupt nicht. Es ist das Gegenteil der Fall und es ist eher so, dass man bei der Umgewöhnung, wenn man dann wieder anfängt zu essen, ein bisschen aufpassen muss. Da geht es auch zunächst um sehr leichte Küche, 800 Kalorien, dann 1000, dann am dritten Tag 1200 und danach geht es dann wieder in die etwas profane Realität zurück.
Das also immerhin dann auch noch in der Fastenklinik, dann das Wiederanfangen zu speisen, ja?
Das ist total wichtig, das gehört zu diesem Konzept dazu. Und was auch noch wichtig ist, dass am Tag eigentlich es einen Zwang gibt bei allen Freiheiten, die man hat, zumindest was eben Sport betrifft, was Relaxen betrifft, was Schwimmen etc. betrifft. Diese Freiheiten hat man. Ansonsten muss man sich natürlich an die Regeln dort halten, was eben die Schmalkost betrifft, das flüssige Essen. Und zum flüssigen Essen gehören also mindestens 2 Liter Wasser. Das ist auch etwas, dass man sich dann vielleicht doch gewöhnen muss, dass man das regelmäßig macht. Kann man auch zum Teil dann in Form von Tees zu sich nehmen. Und es gibt noch ein Thema, ja, salopp formuliert, statt Auflauf gibt es alle 2-3 Tage einen Einlauf. Auch das ist etwas, womit man sich erstmal anfreunden muss, dass da jemand dann vorbeikommt in seinem Zimmer und dann tatsächlich 1 Liter Wasser in den Darm geleitet, lauwarmes Wasser, was jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig irgendwie ist. Aber auch da gewöhnt man sich dran, denn es ist tatsächlich so, dass nur durch diese Methode offenkundig auch die Schlacken und die Reste, die negativen Dinge, die sich angehäuft haben, dort einfach komplett rausgespült werden. Und das lässt sich eben auch über andere Methoden nicht so realisieren. Und das ist ja wiederum was, was man also auch seit langer, langer Zeit kennt. Das ist ja auch schon vor 150, 200 Jahren fing das mal an, diese Einläufe, und irgendwann gewöhnt man sich dran und ist dann tatsächlich in diesem Modus, das jetzt zu akzeptieren. Und man weiß ja auch, das ist alles begrenzt. Das Schöne ist ja, in 1-2 Wochen nach Beendigung ist man dann wieder in dem normalen Modus, wobei ich eines tatsächlich auch mitgenommen habe, die Geschmacksknospen, die Geschmacksnerven verändern sich. Also sie können, obwohl ich nie groß viel Fastfood gegessen habe, aber sie können Sachen mit Zusatzstoffen, wenn sie dann wieder normal essen zu Hause sind, relativ schwer, na, vertragen vielleicht schon, aber es schmeckt ihnen nicht. Man merkt plötzlich, oh, das ist aber künstlich, das ist zu stark gewürzt. Man muss sich daran gewöhnen oder muss es vielleicht auch gar nicht und achtet eben ein bisschen mehr drauf, was man isst. Und meine erste Verlockung eines biologischen Burgers führte dazu, dass ich den tatsächlich in einer vegetarischen Variante genommen habe. Und das war auch sehr, sehr in Ordnung.
Wenn wir jetzt mal die Lupe drauf nehmen, ich habe schon gehört, Kaffee geht irgendwie nicht, dann fielen da diese Salze, die spielen eine Rolle. Mhm. Wie ist das jetzt also wissenschaftlich da so abgesichert? In welche Richtung geht das? Welche Schule spricht da heraus?
Also das Fasten war lange Zeit vielleicht ein bisschen auch sozusagen eine Ideologie, eine Glaubenssache, wie die Homöopathie, wie Schüsslersalze, diese ganze Alternativmedizin, so in so einem Bereich war das immer angesiedelt. Es gab, denke ich, eine kleine Fangemeinde, die das immer wieder macht. Man trifft hier auch bei Buchinger Wilhelmi, also Damen und Herren, auch durchaus in fortgeschrittenem Alter, die das alle paar Jahre machen und ist da schon erstaunt, was die berichten. Die Frage ist aber, ist es irgendwie, gibt es eine Möglichkeit, das wissenschaftlich abzusichern. Und da ist Françoise Wilhelmi de Toledo eine zentrale Figur inzwischen in der internationalen Fastenforschung. Und sie hat eben die größten Studien mitverantwortet, indem einfach viele Patientinnen und Patienten bei Buchinger Wilhelmi dann befragt wurden und auch Langzeit begleitet wurden. Und gerade in den letzten Wochen gab es also mehrere Studien, die die Wirkungen, was die Zellerneuerung betrifft, was eben die Bekämpfung von auch oxidativem Stress etwa betrifft, nachweisen, ist die Berliner Charité zum Beispiel dabei. Vielleicht hören wir kurz, was Françoise Wilhelmi de Toledo dazu sagt.
Oxidativer Stress kommt von Bestrahlungen, von Pestiziden, von dieser ganzen Umweltproblematik, Medikamenten auch, aber auch durch den ganzen Zellatmung, also diese normale Vorgänge, plus dann die ganzen negativen Einflüsse von außen. Und wir haben festgestellt, dass der oxidative Stress sich reduziert im Fasten und die ganze Antioxidant-Machinery, die ganzen Substanzen, die gegen den oxidativen Stress kämpfen, sich erhöhen. Das ist auch unsere vorletzte Publikation. Und wir haben in der Pipeline so Studien über Blutdruck zum Beispiel, weil wir haben festgestellt, dass Blutdruck reduziert sich. Die Leute können ihre Medikamente reduzieren, manchmal sogar eliminieren, ohne dass der Blutdruck wieder hochgeht. Wir bereiten eine Studie über das Cholesterin und andere Fettfraktionen des Blutes, und die gehen runter, schlagartig. Klar, während des Fastens leben sie aus ihren Fettreserven, und wenn es im Blut ist, dann werden sie eliminiert. Dann haben sie eine natürliche, fantastische Fähigkeit, die jeder Mensch hat in sich, die Gesundheit extrem zu verbessern, und das, was die Forschung von heute zeigt, die Lebensspanne zu verlängern und besonders die gesunde Zeit zu verlängern. Also man lebt länger und gesünder während dieser Zeit.
Also Zellstress, Alterungsprozesse, Cholesterinwerte, Jörn Florian Fuchs, und das alles in Überlingen in einer eingeschworenen Gemeinschaft so, und möglichst mit oder ohne Masken. Wie sah es dann da aus bei Ihnen?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen challenging am Anfang, weil auch dort hatte man Kurzarbeit, man hatte einen Aufnahmestopp auch und es gab dann mit dem Ordnungsamt Überlingen zusammen immer wieder etwas merkwürdige Dinge. Man durfte also schwimmen, aber nur in begrenzter Anzahl und als dann mehrere Leute schwimmen durften, wurden die Duschen gesperrt. Da hieß es, das ist dann ein Risiko und auch das Personal, das tatsächlich immer sehr, sehr aufmerksam ist und auch schaut, wenn da jemand so ein bisschen in der Kurve hängt, kommt auch gleich jemand von einer Putzfrau bis hin zum Koch dort auf einen zu und fragt, ob alles okay ist. Also diese besondere Atmosphäre, die ich schon mal erlebt habe, gab es weiterhin. Aber man merkte eben an der einen oder anderen Ecke, wird es ein bisschen skurril, auch durchaus im witzigen Sinne. Es gibt einen Kräutergarten, der also dann auswilderte. Und da konnte man sich dann die eigenen Kräuter oder musste man sich pflücken, damit der Weg sozusagen wieder frei ist. So kleine Geschichten gab es, aber es hat auch unter Corona-Bedingungen ganz gut funktioniert. Und die große Hoffnung ist natürlich nicht nur für so eine Klinik, sondern für den gesamten, ja nicht nur Gesundheits-, auch Kulturbetrieb, dass wir eben nicht die zweite, dritte, vierte Welle haben, weil leider hilft, glaube ich, Fasten unterm Strich gegen vieles, aber ich fürchte dann doch nicht gegen dieses blöde Virus.
Eine Zahl noch zum Schluss, wie viele Kilos sind runter?
6,5 immer noch, am Anfang waren es 8 und um mich da auch zu outen, der Bauchumfang ist um 5 Zentimeter geschrumpft und ist so auch geblieben bis jetzt.
Mein Kollege Jörn Florian Fuchs, gestärkt zurück vom Fasten hinter Masken am Bodensee. Der Sommer 2020, er dürfte für viele auch ein Wandersommer werden. Vor der Haustür, im nächsten Mittelgebirge, in den Bergen. Doch wie sicher zum Ziel finden? Kompass und Wanderkarte? Das mag längst nicht mehr jeder. Ein Boom im Handy-Zeitalter erleben Wander-Apps. Meist in Kombination mit Tourenvorschlägen fürs Radfahren. Sie machen ständig Vorschläge fürs nächste Wochenende und wollen wissen, wie lang oder wie steil es denn die Berge raufgehen darf. Michael Borgas hat sich vorgenommen, seinen Familienausflug ins Siebengebirge, 50 Kilometer südlich von Köln knapp, mit Europas Marktführer vor der Nase mal zu unternehmen.
Ah, du willst morgen mit uns spazieren gehen.
Aber wieso nimmst du uns dann auf?
Weil ich vorhabe, diese App Komoot zu besprechen mit euch. Ich nehme das Aufnahmegerät dann auch mit zur Wanderung.
So wäre das schon mal geklärt und weiter mit dem Frühstück. Ein Freund aus Berlin hat uns Komoot empfohlen. Eine App, mit der er in den vergangenen Wochen, also der Zeit von Corona, wo sonst so wenig möglich war, Brandenburg erkundet habe. Eine Art digitaler Wanderführer, der zugleich ein soziales Netzwerk sei. Die App ist schnell installiert. Wer will, kann Pakete kaufen, die verschiedene Funktionen ermöglichen. Beispielsweise Routen, die auch ohne Internet angezeigt werden. Die Basisversion kostet aber nichts und bietet uns bereits alles, um unseren Ausflug zu planen.
Ja, oder kannst du einfach Köln eingeben und dann gucken, was so in der Nähe an Touren zu finden ist, die zwischen weiß ich nicht, 5 und 10 Kilometern lang sind.
Es ist möglich. Ort auswählen, den Radius, in dem die Tour stattfinden soll, die Länge und... So, Häkchen hier. Tour, Zeitspanne 2 bis 3 Stunden, das ist okay, oder?
Ja.
Und Schwierigkeitsgrad mache ich mittelschwer und schwer. Einfach klammer ich mal aus. Einfach wollen wir nicht.
Einfach ist langweilig.
Fast 1200 mögliche Wanderungen werden uns damit angeboten. Wir entscheiden uns für die erste, die angezeigt wird. Gut 7 Kilometer vom Kloster Heisterbach bei Königswinter hinauf auf den Petersberg. Kein Geheimtipp, wie wir bald merken.
Dutzende Autos auf dem Parkplatz, viele Wanderer, die sich bereit machen. Hast du aufs Handy geschaut?
Aber wie komme ich denn jetzt hier zu... Ach, da. Das ist ja einfach. So.
Okay, da sind wir, der blaue Punkt. Und
ich mache jetzt mal größer.
Da beginnt der Weg. Und wir...
Warte mal, wo sind wir denn? Wir sind hier... Ach so, wir müssen da über die Straße und dann einfach...
Ja.
Ja, das sieht erstmal einfach aus. Und dann gleich scharf rechts. Guck, wir hätten doch einfach den allen hinterherlaufen können.
Obwohl noch früh am Morgen sind bereits viele unterwegs. Doch sich nur an anderen zu orientieren, funktioniert nicht immer. Dafür gibt es zu viele mögliche Abzweigungen. Und wir wollen ja exakt der blauen Route folgen, die wir ausgewählt haben. Dort liegen geologische Höhepunkte wie ein ehemaliger Steinbruch, in dem bis Ende des 19. Jahrhunderts Basalt abgebaut wurde. Aber auch abseitigere Flecken, die eine ruhige Rast oder eine tolle Aussicht versprechen und auch einhalten. Was den Wanderspaß ein wenig trübt, ist der ständige Blick aufs Smartphone.
Hier ist richtig Klettern angesagt.
Hier.
Ja.
Oder hier.
Der muss uns erst hier finden. So, Moment.
Wir müssen hier lang.
Wir sind nah gekommen. Jetzt muss ich mich mal gerade orientieren.
Wir müssen hier lang.
Ja. Ja, sehe ich auch.
Cool.
So.
Beide Wege hätten geklappt.
Am Stenzelberg-Rundweg treffen wir wenig später eine größere Gruppe.
Und jetzt gehen wir hier hoch.
Danielle Wiesner von den Driesch ist zertifizierte Wanderführerin. Die Frauen und Männer, die ihr mit Abstand folgen, wollen von ihr lernen, wie das geht, das richtige Wandern, das mehr als ein einfacher Spaziergang ist. Und hierzu gehören inzwischen auch für Profis wie Wiesner von den Driesch digitale Hilfen.
Weil Komoot zum Beispiel und auch, glaube, die anderen Programme, das sind ja Communities, wo man sich dann viele Anregungen holen kann. Also ich finde das absolut hilfreich und ich bin so geschult, dass ich das, glaube ich, relativ unbemerkt von der Gruppe immer wieder mal kurz checke, bin ich noch da, wo ich eigentlich hin will. Und wenn ich mich verlaufe, merkt es auch keiner, weil ich kann das ja dann mit Hilfe des Programms unauffällig korrigieren und die kleine Kurve einbauen, das merkt kein Mensch.
Sie selbst hat bereits Touren entworfen und dazu Bilder gemacht, die jetzt andere sehen und gehen, profitiert aber auch von dem, was wieder andere einstellen.
Ich war die Tage noch auf Madeira wandern oder auf Teneriffa in Südtirol mit Wandergruppen unterwegs. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil ich mein Kartenmaterial sozusagen im Handy in der Tasche habe. Was aber nicht den ordentlichen Wanderführer und eine schöne Landkarte ersetzt. Die habe ich auch immer dabei.
Neu ist Komoot nicht. Gegründet haben 2010 das damalige Start-up 6 Studienfreunde. Einer von ihnen war Jonas Spengler.
Ja, wir sind vor 10 Jahren mit der Mission gestartet, Menschen es weltweit so einfach wie möglich zu machen, tolle Outdoor-Erlebnisse zu haben. Und daher auch der Name Komoot aus dem Dialekt für einfach und praktisch.
Outdoor-Erlebnisse, das bedeutet neben Wandern auch Angebote für Radfahren und Laufen. Gut 11 Millionen Menschen weltweit würden inzwischen die App nutzen, die das Unternehmen auch in anderen Sprachen anbietet. Alleine in der Corona-Krise seien 1 Million neue Nutzerinnen und Nutzer hinzugekommen, so Spengler.
Aber es kommen eigentlich nicht nur neue Leute dazu, sondern wir sehen auch, dass unsere Nutzer aktiver werden und mehr Touren machen als zum Beispiel im Vorjahr. Und der Trend ist auch ungebrochen. Wir sehen eigentlich, dass die Menschen gerade ihre Umgebung wieder neu entdecken.
Komoot ist ein soziales Netzwerk. Hat es mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Facebook, Twitter und Co., wo Inhalte kontrolliert werden müssen und für gesellschaftliche Verwerfungen verantwortlich gemacht werden?
Also Hate Speech ist bei uns kein großes Thema. Die Komoot-Community ist einfach sehr freundlich. Also wir haben nur 2 bis 3 Beschwerden oder Konflikte im Monat. Und das hängt wahrscheinlich aber auch mit dem Thema Outdoor zusammen. Ich glaube, in 10 Jahren Wandern hat man da weniger Schimpfworte, als wenn man 10 Minuten im Berliner Feierabendverkehr unterwegs ist.
Aber aus Berlin zurück in die Nähe von Bonn. Unser Familienausflug neigt sich dem Ende entgegen.
Letzte Station, ein Biergarten auf dem Petersberg.
Hammer Aussicht.
Ist das der Drachenfels? Ja. Na, und da ganz
ist das
oben?
Gebirge, wo man hochklettern kann.
Ja, genau. Glaube ich.
Doch, das ist es.
Und dann heißt es wieder Abstieg. Auf unserem Rundweg zurück zum Kloster Heisterbach.
Ich sehe unser Auto, Papa.
Nein, doch nicht. Oder? Nein, das da vorne ist nicht unseres. Da hinten, glaube ich.
Hier kann uns Komoot auch nicht mehr helfen. Aber unser Fazit lautet dennoch.
Also super gut.
Ganz Komoot dank App unterwegs. Smartphone wandern. Michael Borgers hat es im Siebengebirge ausprobiert. Da gibt es aber auch jede Menge Steine mit Hinweisschildern drauf. Wir pausieren kurz für die Nachrichten und um 10:10 geht es hier weiter am Sonntagsspaziergang mit Besuchen von Madrid, Panama und Greifswald. Und weil wir gerade im romantischen Siebengebirge sind, ein kurzer Abstecher noch auf Schloss Hagerhof. Da gab es ein Kammermusiktreffen mit Johannes Brahms an Pfingsten 1896 nach der Beerdigung seiner geliebten Freundin Clara Schumann in Bonn. Und dort hat er nicht nur seine vier ernsten Gesänge aufgeführt, der Johannes Brahms, sondern sich selbst begleitet dabei auch, sondern eben auch mitgespielt in seinem Klavierquintett F-Moll. Und den Schluss vom Finale hören wir mit dem Aurin-Quartett und Peter Ort. Reisenotizen weiter mit Henning Hubert. Der Einstieg gehört aber Vivaldi und der Flötistin Dorothee Oberlinger.
Thank you.
Oberlinger. Die Hauptstadt Madrid war in Spanien besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen, ebenso wie Kastilien, León und Katalonien, da gerade in den Schlagzeilen ja wieder die Großstadt Lleida. Jetzt kommt man wieder hin. Die Zahl der Neuinfektionen ist laut Auswärtigem Amt in Madrid weit unter der 50er-Marke, also weniger als 50 Neuinfizierte pro Woche pro 100.000 Einwohner. Eine wahre Durststrecke zu überbrücken hatten die vielen kleinen Brauereien in Madrid. Wir hören gleich, was ihren Charme ausmacht. Und außerdem Panama und seine Artenvielfalt. Und am Ende geht es nochmal ins Inland. Es wird romantisch in Greifswald, der Geburtsstadt des Malers Caspar David Friedrich.
No le daba el sol que le daba la luna, no le daba el sol de la buena fortuna, no le daba el sol que le daba la luna, no le daba el sol de la buena fortuna, de la buena. Como la mi morena, la cinta al pelo, no le daba el sol que le daba la luna, no le daba el sol de la buena fortuna.
Sind in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Kleine Craft-Bier-Brauereien in und um Spaniens Hauptstadt Madrid. Hausgemachtes Bier, ein großer Trend. Das schafft Identität, man ist stolz auf die eigene Brauerei im Viertel. So auch in der Ortschaft Vallejas. Früher eher abgetan als Schmuddelecke der Metropole, heute ein Arbeiterviertel mit gutem Geschmack. Ist das Bier der Spanier ihr sozialer Schmierstoff? Katja Bülow hat für uns die Kneipentour gemacht und Kleinstbrauereien besucht.
Von außen ähnelt die kleine Brauerei von Daniel de Julián Rodríguez eher einer Autowerkstatt. Drinnen, hinter dem großen roten Metalltor, dröhnen die Maschinen. Die Luft ist feucht und unerträglich warm. Doch der Chef steht gut gelaunt an seinem Regiepult vor drei stählernen Braukesseln. Er hat schon einen guten Teil seines Tagewerks geschafft.
Wir haben das Malz gemahlen, haben Wasser erhitzt auf die Temperatur für die erste Stufe. Heute früh um 8.20 Uhr haben wir das Malz reingetan. Und wir werden die Temperatur jetzt schrittweise erhöhen, so wie es im Rezept steht. Bei 65 Grad haben wir angefangen, jetzt sind wir bei 68 und bis 72 Grad müssen wir weiter hochgehen.
Der Mann mit dem Schnauzer und dem dunkelbraunen Haarschopf war in seinem ersten Leben Anzeigenberater bei El Mundo, der zweitgrößten spanischen Tageszeitung mit Sitz in Madrid. In seiner Freizeit hat er schon damals Bier gebraut und mit verschiedenen Rezepturen herumexperimentiert. Als er 50 Jahre alt wurde, beschloss er dann, sein Hobby zum Beruf zu machen und im Geburtshaus seiner Großmutter eine Cerveceria zu eröffnen, obwohl er dafür eigentlich gar nicht genug Kapital hatte.
No es fácil. Entonces primero solo dije a toda mi familia y amigos.
Ich habe Freunde und Verwandte angesprochen, ob sie mir helfen würden. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, sie würden mich für verrückt erklären. Aber nein, sie haben alle etwas dazugegeben. Onkel, Brüder, Neffen, Nichten. Und als ich dieses Geld hatte, haben plötzlich auch die Banken mitgemacht.
Im April 2016 war es dann endlich soweit. Die Compañía de Cervezas Valle del Cas konnte den ersten Brauprozess in Gang setzen und hat mittlerweile 6 hauseigene Spezialitäten am Hahn. Dani, wie der Chef von den Menschen im Viertel genannt wird, liegt damit voll im Trend. Seit ein paar Jahren entwickelt sich die Craft-Beer-Szene in der spanischen Landeshauptstadt in rasantem Tempo. Gerade in jungalternativen Altstadtvierteln wie La Latina und dem multikulturellen Lavapiés, in dem auch Asiaten, Schwarzafrikaner und Lateinamerikaner leben, gibt es in vielen Kneipen frisches, handgemachtes Bier. Und auch in anderen Stadtteilen legen viele Wirte mittlerweile Wert darauf, wenigstens eine eigene, exklusiv für sie gefertigte Sorte anbieten zu können. Die Taverna Angel Sierra, nur ein paar Schritte entfernt von der U-Bahn-Station, im Lesben- und Schwulenviertel Tracker zum Beispiel. Jana, die dort hinterm Tresen steht, schwört auf den hauseigenen Gerstensaft.
La cerveza es La Fontana. Su nombre es La Fontana.
Das Bier, das wir herstellen, heißt La Fontana. Da sind keine Zusatzstoffe drin, keine Konservierungsmittel, kein Zucker. Hopfen und Malz sind aus Belgien und Deutschland, aus biologischem Anbau. Wir produzieren es, weil es uns sehr schmeckt. Es gibt kein anderes mehr für mich. Die Gäste sind zufrieden, das bringt mehr Einnahmen, mehr Kunden, mehr Leute wie dich.
Y más personas como tú.
Irse de Caña, so nennen es die Madrider, wenn sie sich auf ein Bierchen mit Freunden verabreden. Eine Caña, also ein Glas Bier, dazu eine kleine Gratisknabberei. Vielen gilt das als sozialer Schmierstoff, als eine ideale Voraussetzung, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein guter Ort dafür? Die Fábrica Maravillas im Stadtbezirk Malasaña. Die beiden Schwestern Estefania und Tamara Pintado Macias haben das winzige Braugasthaus im Jahr 2012 gemeinsam eröffnet.
Die Fábrica Maravillas ist das erste Brauhaus im Zentrum von Madrid, das erste und das einzige. Es ist geboren vor 5,5 Jahren und wir fanden es einfach unglaublich, dass eine Stadt wie Madrid so etwas noch nicht hatte.
Das mehr als 200 Jahre alte Viertel Malasaña liegt nur ein paar Schritte entfernt von der Gran Via, der großen Einkaufsstraße im Zentrum. In Reiseführern wird es wegen seiner Bars, wegen einer bunten Kunst- und Kulturvielfalt vor allem Nachtschwärmern ans Herz gelegt. Tagsüber scheint es beinahe wie ein stilles Dorf, in das der Spaziergänger aus dem lauten Trubel der Innenstadt unvermittelt hineingerät. Eben noch prägten stattliche, mit Blattgold verzierte Prunkbauten das Bild. Plötzlich säumen schlichte Mietshäuser die baumbestandenen Wohnstraßen. Meist 4 Stockwerke hoch, jedes in einer anderen Farbe angestrichen, fast alle versehen mit kleinen französischen Balkonen. Estefania ist hier aufgewachsen.
A mí me gustaba mucho de Malasaña, que es que era un barrio muy heterogéneo.
Ich mag diesen Stadtteil. Hier leben viele alte Leute, junge Leute, man kennt sich immer noch, grüßt sich auf der Straße und Einheimische können in den Geschäften noch anschreiben lassen, wenn sie mal kein Geld dabei haben.
Esto ocurre.
Wobei der Tourismus schon vieles verändert habe. Wer hier ein richtiges Brauhaus nach deutschen Maßstäben erwartet, wird die winzige Fábrica Maravillas vermutlich nicht finden. In einer einstigen Getreidemühle hat sie auf wenigen Quadratmetern Fläche ihren Sitz. Es gibt einen langen Tresen, ein paar Tische, die Braukessel stehen hinter einer Glaswand in einem kleinen Zwischenraum zwischen Bar und Toiletten. 6 selbstgebraute Bierkreationen fließen aus den Hähnen. Die Chefin blickt aus braunen Augen selbstbewusst auf den golden glänzenden Gerstensaft.
La característica de Fábrica Maravilla.
Unser Bier wird hier gebraut und hier getrunken. Es ist absolut frisch. Es muss nicht transportiert werden, leidet nicht unter starkem Licht. Es gibt keine Temperaturwechsel.
Temperatura.
Und nicht zuletzt stärke es die Nachbarschaft im Viertel. Ein Brauhaus im Zentrum von Madrid? Für Daniel de Julián wäre das nicht in Frage gekommen. Viel zu hoch sind die Mieten dort, viel zu groß der bürokratische Aufwand. Seine Compañía hat ihren Sitz mitten in dem südöstlich gelegenen Arbeiterviertel Vallecas, einem Stadtteil, dem der Liedermacher Luis Pastor sogar ein eigenes Album gewidmet hat. Der als systemkritisch bekannte Musiker kam 1960 als 10-Jähriger dorthin.
Da war Vallecas noch ein horizontaler Stadtteil, also ohne Hochhäuser. Die Menschen haben damals vor den Häusern gesessen und gesungen. Es gab viel Armut, damit verbunden auch Verbrechen, aber auch Großzügigkeit und Solidarität.
Landarbeiter und Kleinbauern strömten damals aus krisengeschüttelten Agrarregionen wie Kastilien, der Extremadura und Andalusien nach Madrid, um besser bezahlte Arbeit in der Industrie zu finden. In Vallecas entstanden quasi über Nacht unzählige Hütten ohne Baugenehmigung. In dem Viertel lebten 1970 etwa ein Viertel aller Einwanderer der spanischen Hauptstadt. Später kamen zu den ehemaligen Landarbeitern Migranten aus aller Herren Länder dazu. Liedermacher Pastor versichert:
Ich bin in dem Stadtteil aufgewachsen, habe hier kritisches Bewusstsein entwickelt, den Stolz des Arbeiters. Das war wie eine Schule über die Jahre.
Dani, der Cervecero, hat seine Arbeit am Braukessel inzwischen beendet. Pünktlich um 7 Uhr öffnet er, wie an jedem Abend, das Tor zur Straße, um die Menschen aus dem Viertel an seinem Tresen zu empfangen. Seinen Freund Juan, der um die Ecke eine Fahrschule betreibt, Mitglieder der Rugby-Mannschaft von Vallecas, die er als Kleinunternehmer unterstützt, so gut er kann, Menschen, die nach Feierabend einfach noch auf eine Caña zusammensitzen wollen. Mirel Fernandez Garcia ist einer derjenigen, die auf den einfachen Bierbänken vor Danis Tresen Platz nehmen. Der 29-jährige Pädagoge hat Freunde aus Bilbao mitgebracht, denen er Vallecas und die Brauerei zeigen will. Er weiß durch seine tägliche Arbeit, dass der Stadtteil bis heute viele Probleme hat.
Es gibt viele soziale Konflikte, sehr viele Drogen. Wettbüros wachsen wie Pilze aus dem Boden, Prostitution. Aber zugleich ist es hier auch sehr familiär. Die Leute kennen sich gut. Vallecas ist Multikulti. Für mich ist das eine echte Bereicherung.
Dani stellt ihm und seinen Freunden ein frisch gezapftes Dunkelbier auf den Holztisch. Was der Brauer sonst noch empfehlen kann?
Todas son buenas.
Alle Sorten sind gut. Es kommt immer auf den richtigen Moment an. Wenn es warm ist, nehme ich ein Weißbier aus Weizen. Vielleicht heute Abend lieber ein Red Ale oder ein Indian Pale Ale. Und morgens passt ein Kaffeeporter am besten. Da kann man das Kaffeearoma richtig genießen.
Para saber, saborear el café, el tema del café.
Sein Heimatstadtteil ist auch für ihn etwas sehr Besonderes. Die Menschen, die dort leben, seien mittlerweile stolz, aus Vallecas, dem einstigen Schmuddelviertel, zu kommen.
Vielleicht ist das heute der größte Stadtteil Europas. Hier wohnen fast 500.000 Leute. Jimi Hendrix hat mal gesagt, um ein Land zu sein, braucht man eine Fußballmannschaft und eine Brauerei. Wir haben beides. Wir sind fast ein Land.
Sein großer Traum für die Zukunft:
Tengo un sueño.
Dass dieses Unternehmen hier mindestens 100 Jahre übersteht, meine Kinder Braumeister werden und das Geschäft übernehmen und dass sie ein Bild von mir an die Wand hängen. Überschrift: El Fondador, der Gründer.
Y que luego dentro de 100 años haya una foto mía aquí que diga El Fundador.
Manche reisen nach Prag nur wegen des Biers. Demnächst vielleicht ja auch deshalb mal nach Madrid. Katja Bülow über den Charme der Kleinstbrauereien dort. Und gleich Lateinamerika.
Aloga ba ha 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 ha
Panama ist gerade besonders weit weg. Mindestens bis zum 22. Juli gibt es keine internationalen Flugverbindungen in diesen Staat Lateinamerikas. Im Land gilt wegen Corona Maskenpflicht und Ausgangssperren für unterschiedliche Tage. Mal dürfen nur Frauen, mal nur Männer zum Einkaufen raus, je nach Provinz. Aber es lohnt sich, Panama im Hinterkopf zu behalten. Es ist kaum größer als Bayern, ist berühmt für seinen Kanal, berüchtigt als Steueroase und als undurchsichtiger Finanzplatz. Weniger bekannt ist, dass das Land zwischen Nord- und Südamerika auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Erde spielte. Sein Standort hat eine Schlüsselrolle inne, sowohl für Pflanzen und Tiere Nord- und Südamerikas, als auch für alles, was so schwimmt in Atlantik und Pazifik. Daran will Panama jetzt mit seinem Museum der Biodiversität erinnern, dem Museum der Artenvielfalt in Panama-Stadt. Entworfen wurde es von Frank Gehry. Von diesem kanadisch-amerikanischen Architekt stammt auch das Guggenheim in Bilbao, die Walt Disney Hall in Los Angeles oder der Gehry Tower in Hannover. Seine komplexen Bauten, sie faszinieren und polarisieren. Sven Weniger und Michael Marek haben das neue Museum der Artenvielfalt besucht. Es wurde nach langer Bauzeit erst kürzlich fertig und hat in Panama-Stadt trotz Corona weiterhin geöffnet.
Der Amador Causeway mit seinem Yachthafen vor den Toren von Panama-Stadt ist eine künstliche Landzunge im Pazifik, dort, wo der berühmte Panama-Kanal beginnt.
This is the canal. You can see the bridge of the Americas right there. Ships are going through from time to time. This is the beginning of the canal, the Pacific entrance of the Panama Canal.
Von hier können Sie den Kanal sehen und die Brücke Puente de las Americas. Unter dieser Autobrücke fahren die Schiffe durch. Hier beginnt der Panama-Kanal auf der pazifischen Seite.
Erklärt der Umweltaktivist und Museumsdirektor Lida Sucre. Von hier aus hat man einen großartigen Blick auf die historische Altstadt mit ihren prachtvollen Kolonialgebäuden und den schimmernden Wolkenkratzern im Finanzviertel. Und genau an dieser begehrten Toplage liegt auch ein zweites, ebenso spektakuläres Bauwerk. Das Museum der Artenvielfalt, das sich der einzigartigen Naturgeschichte Panamas widmet. Bei seiner Eröffnung erklärte dessen Direktor:
Die Besucher finden hier ein Gebäude vor, das mit nichts zu vergleichen ist, was sie jemals gesehen haben. Das Museum, entworfen von Frank Gehry, einem der renommiertesten Architekten weltweit, ist ohne erkennbare Ordnung, voll asymmetrischer Formen, schwebender Dächer, außerordentlicher Farben. Seine Buntheit ist ein Symbol für Panamas Vielfalt der Flora und Fauna.
. 2020 erstrahlt das Museo de la Biodiversidad, das an ein Werk aus Kinderhand erinnert, aus riesigen, wild ineinander verkeilten Bauklötzen, nicht nur wegen seiner Farbenvielfalt. Erst jetzt, mehr als 5 Jahre nach seiner vorläufigen Eröffnung, wurden die letzten Ausstellungshallen fertiggestellt. Das Biomuseum, das einzige Bauwerk Frank Gehrys in Lateinamerika, war für Panama ein langwieriger logistischer und finanzieller Kraftakt. Museumskuratorin Mera Satchanandani.
Das Atrium des Biomuseums hat eine überaus spannende Architektur. Im Dach mit seinen abstrakten Formen erkennen manche Besucher Schmetterlinge, andere Bäume. Tatsächlich stellen die massiven Hauptträger einen Baumstamm dar, die schmaleren Querbalken die Äste. Die offene Dachkonstruktion ist also wie ein Blattwerk. Wenn es regnet, gibt es einen Effekt wie im Dschungel. Das Wasser fällt an einigen Stellen bis zum Boden, genau wie im Regenwald.
Das Dach gleicht einem wilden Puzzle aus roten, grünen, gelben und blauen Flächen und ist zweifellos der große Hingucker des Museums. Das Atrium darunter, ein marktplatzgroßer offener Raum, über den tropische Brisen vom Pazifik ziehen, ist Treffpunkt für Besucher aus aller Welt. Zugleich dient es als Übergang zu den beiden Ausstellungsgalerien. Und nicht zuletzt ist das Atrium symbolische Klammer zwischen den zwei Meeren und den zwei Kontinenten, für die Panama steht.
Amerika war der letzte Kontinent, den Menschen besiedelten, vor 15.000 bis 20.000 Jahren. Die Zuwanderung nach Panama war der Ursprung dessen, was wir hier heute die große Diversität der Ethnien nennen. Es gibt Schwarze, Chinesen, Weiße und so weiter. Niemandem sieht man an, dass er Panamaer ist. Wir sind alle eine Mischung der Kulturen und Gene. Wir sind Teil von allem. Wir sind eins.
Für die Galerie zur menschlichen Besiedlung wurde eigens eine Musik komponiert aus Gesängen, Melodien und Instrumenten der Geschichte Panamas. Vor 60 Millionen Jahren gab es dort, wo heute Panama ist, nur Wasser. Nord- und Südamerika waren zwei getrennte Kontinente. Vulkane ließen zuerst einige Inseln entstehen, schließlich bildete sich vor etwa 3 Millionen Jahren eine Landbrücke zwischen den beiden Erdteilen, erklärt Kuratorin Mera Satchanandani.
Panama ist so jung, dass hier nie Dinosaurier lebten. Aber es gab etwas anderes, ungeheuer Spannendes, die Megafauna. Riesige Exemplare von Tierarten, die es heute noch gibt. Vor fast 3 Millionen Jahren kam es hier zu einem Schlüsselereignis, dem Aufeinandertreffen von Arten, die sich nie vorher gesehen hatten. Wir sehen Tiermodelle in Originalgröße, wie sie von Norden nach Süden und umgekehrt wanderten. Die Lamas Südamerikas zum Beispiel kamen aus dem Norden. Es gab Riesenpferde, Mastodonten, Ameisenbären und ein Riesenfaultier mit langem Fell, das 6 Meter groß wurde und auf den Hinterbeinen stehend die Blätter der Bäume fraß. Es wurden Fossile dieses Tiers gefunden. Viele Arten, aber nicht alle, sind inzwischen ausgestorben.
Als sich die neue Landbrücke geschlossen hatte, nutzte die Tierwelt die neue Verbindung zum sogenannten großen amerikanischen Faunaustausch. Riesenpferde, Mastodonten, Säbelzahnkatzen wanderten in den Süden, Riesenfaultiere, Gürteltiere, Ameisenbären in den Norden. Die Hälfte der heutigen Säugearten Südamerikas stammt aus dem Norden. Ein Fünftel der Zuwanderer aus dem Süden setzte sich in Nordamerika durch. Die gesamte Megafauna wurde ausgerottet, meist durch den Menschen. Trotzdem beherbergt das kleine Panama heute eine der größten Artenvielfalten weltweit. Doch diese Artenvielfalt ist auch stark gefährdet. Davon erzählen etwa 90 DIN-A4-Tafeln in einer Farbfolge von grün bis schwarz. Oft gehen Besucher daran achtlos vorbei, doch geben sie einen ebenso faszinierenden wie beunruhigenden Blick auf den Artenpool Panamas.
Wir stehen nun im letzten Bereich dieser Galerie. Wir sehen hier viele Tafeln in verschiedenen Farben. Jede steht für eine Tierart. Jeden Tag werden in Panama neue Arten entdeckt. Und obwohl wir noch kaum etwas über sie wissen, sind einige schon vom Aussterben bedroht. Ich mag besonders das Zwergfaultier. Es wurde erst 2001 auf der kleinen Karibikinsel Escudo de Veraguas entdeckt und ist schon in Gefahr, für immer zu verschwinden. Als sich das Land aus dem Meer erhob, wurde es auf dieser Insel isoliert. Dieses Zwergfaultier gibt es nur hier. Und wir sind sehr stolz darauf, weil es sehr hübsch ist.
Vieles aus der Geschichte Panamas kam durch die Kanalerweiterung zutage. Ein 70 Millionen Jahre alter Monolith, der älteste Stein des Landes, wurde dabei in der Fahrrinne entdeckt und ist nun eines der Schmuckstücke des Biomuseums.
La Joya Verde de Panamá es uno de los ecosistemas de mayor diversidad en el planeta Tierra.
Welche dramatischen Folgen die Trennung der Ozeane im heutigen Panama nach sich zog, zeigen Diagramme und virtuelle Animationen. Doch ist vor allem Einbildungskraft gefragt, sich die globalen Konsequenzen dieser Teilung vorzustellen.
Es gibt eine Theorie, die sagt, dass alle Menschen Panama sind. Als nämlich Panama aus dem Meer aufstieg, wurden kalte Meeresströmungen nach Afrika umgeleitet und ließen dort Savannen entstehen. Dadurch gab es weniger Bäume und der Urmensch Australopithecus stieg herab und begann zu laufen.
Je weiter sich der Besucher auf die Details des Museums der Artenvielfalt einlässt, desto dramatischer wird er Zeuge des epochalen Klimawandels, ausgelöst durch eine an einigen Stellen nur 50 Kilometer breite Landbrücke. Kuratorin Mera Sachanandani betritt den neuesten Bereich des Museums der Artenvielfalt.
Estas galerías están recientemente abiertas. Es una galería oscura porque
diese Hallen sind erst seit kurzem geöffnet. Die erste ist dunkel. Das Wichtigste sind hier vier riesige beleuchtete Aquarien, die die verschiedenen Ökosysteme vorstellen. Als Panama entstand, vereinigten sich nämlich nicht nur zwei Kontinente, auch trennten sich die Ozeane Pazifik und Atlantik. Der Nährstoffgehalt der wärmeren Strömungen des Atlantik nahm dadurch ab. Die Fische wurden kleiner, bunter, Korallen entstanden. Der kältere Pazifik entwickelte dagegen mehr Nahrung. Die Meeresfauna wurde größer und stärker.
So mag es zwar die berauschende Architektur des Biomuseums sein, die die Menschen zunächst in ihren Bann zieht. Viel fantastischer ist jedoch das, was darinnen erzählt wird. Und das sei, wie schon Direktor Lida Sucre sagte, ganz im Sinne des Architekten.
Basically what Frank said, look, I want to know that whatever goes into the museum.
Frank Gehry hat uns Folgendes erklärt. Was immer im Museum zu sehen sein wird, der Inhalt muss größer und wichtiger sein als das Gebäude selbst. Die Ausstellungen sollen die Besucher mehr beeindrucken als mein Museum. Panama hat eine großartige Geschichte zu erzählen, aber ihr müsst mir beweisen, dass ihr dazu in der Lage seid. Zeigt mir das. Und wir haben es ihm bewiesen. Und dann hat er gesagt, okay, ich entwerfe euch das Museum.
We showed him that there was a story to tell. And then he said, now I'm doing the building.
Oh, wie schön ist Panama. Zum Glück hat Star-Architekt Frank Gehry das gemacht. Michael Marek porträtierte das Museum der Biodiversität in Panama-Stadt. Kein Lied ohne Worte. Martin Stadtfeld führte uns mit Mendelssohn zur letzten Station unseres Sonntagsspaziergangs. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er aber nichts in sich, so unterlasse er auch zu malen, was er vor sich sieht. Das ist von Caspar David Friedrich, dem Maler der deutschen Romantik. Wer kennt nicht sein berühmtes Gemälde »Kreidefelsen auf Rügen«? Caspar David Friedrich, er lebte in Dresden, stammt aber aus Greifswald und war mehrmals zeichnend rund um seine Heimatstadt unterwegs, am Bodden bis eben hoch zu den Rügener Kreidefelsen, wobei auf den Gemälden immer auch eine Portion Mittelgebirge dazu kommen konnte. Wir sind nun mit Eva Firzlaff in Greifswald unterwegs. Sie nähert sich den Spuren von Caspar David Friedrich vom Wasser aus.
Nur ein paar Kilometer vom alten Greifswald entfernt, direkt am Greifswalder Bodden, liegt Wiek, ein früheres Fischerdorf, in dem sich auch die Kapitäne der Segelschiffe ihre Häuschen gebaut haben. Und ganz vorne an der Spitze, am sogenannten Utkiek, saß auch schon Caspar David Friedrich.
Das ist die Mündung des Rück in den Bodden. Diesen Ort hat er verwendet unter anderem für die Lebensstufen. Ein wichtiges Alterswerk sind die Lebensstufen, wo man ihn zu sehen glaubt mit seinen drei Kindern und einer weiteren Person und entsprechend dazu Schiffe, die in den Hafen ein- und ausfahren, die dann den Lebensweg symbolisieren sollen. Das Schiff, das einfährt, also das wirklich im Hafen angekommen ist, und die Schiffe, die ausfahren für seine Kinder, die eben den Lebensweg noch vor sich haben. Da findet man Studien, die er an der Rückmündung angefertigt hat, die dann in dieses Gemälde mit eingeflossen sind.
Von Wiek führt eine holländisch anmutende Zugbrücke über den Rück rüber nach Eldena. 1887 von einem Greifswalder Zimmermann so gebaut, wie er es in Holland gesehen hatte. In Eldena erfreut die große Klosterruine auch heute noch nicht nur die Romantiker. Dicke Backsteinmauern, zum Teil mit Gras bewachsen, hohe Fensterbögen zwischen uralten Bäumen. Kloster Eldena ist romantische Kulisse für Sommertheater, Konzerte und lädt ein zum Entspannen und Träumen, Tag und Nacht. Und wir steigen auf ein kleines Schiff. Zwischen Greifswald und Wiek pendelt die über 100 Jahre alte Stubnitz. Unterwegs erzählt Kapitän Jürgen Jauernich aus der Geschichte. In Eldena hat die Stadt ihren Ursprung, im Kloster Eldena. Um 1200 kamen Zisterziensermönche aus Dagun.
Haben hier das Kloster errichtet, mussten natürlich auch irgendetwas tun, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und so haben sie herausgefunden, dass man hier aus Sohle Salz gewinnen konnte. Da drüben, das sind nämlich die alten Salzwiesen. Salz ist ja wiederum eine gute Grundlage für den Handel, denn Salz braucht jeder. Die Fischer brauchen Salz, um ihren Fang zu konservieren, die Fleischer, um das Fleisch zu bögeln. Und jeder braucht es auch zum Essen. Ne? Und das hat mit sich gebracht, dass man in Greifswald einen Markt entstehen ließ.
Extra für diesen Markt, geschützt 5 Kilometer landeinwärts, wurde der Rück vertieft und verbreitert. Und da man in einem Fluss schlecht segeln kann, liefen am Ufer Treidler, die Segelschiffe gezogen haben. Heute ein schöner Radweg. Das Kloster hatte im Dreißigjährigen Krieg gelitten. Danach hat man viele Steine für andere Bauten geholt.
Ein Teil ist ja stehen geblieben und die Klosterruine wird ja heutzutage kulturell sehr intensiv genutzt. Ne? Finde ich auch gut so. Und die Klosterruine hat ja auch schon Caspar David Friedrich inspiriert, Bilder zu malen, wo die sich so richtig schön in die Landschaft einpasst. Ne?
Durch seine Gemälde wurde die Ruine Eldena zum Sinnbild der Romantik. Unser Ziel ist der Greifswalder Stadthafen. Einst lagen hier die Koggen der Hanse. Doch weil der Rück bald versandete, kamen die größer werdenden Schiffe nicht mehr bis in die Stadt. Und Greifswald wurde von den anderen Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar abgehängt. Mitten in der Stadt wurden mehrere historische Gebäude miteinander verbunden und zum sehenswerten Pommerschen Landesmuseum. Mit Geschichte, Natur und einer Gemäldegalerie, die allerdings gerade umgestaltet wird. Die Werke von Caspar David Friedrich sind trotzdem zu sehen. Auch die Ruine des Klosters Eldena. Doch hinter den Backsteinpfeilern zieht sich ein Bergrücken durch das Bild mit der Unterschrift Klosterruine Eldena im Riesengebirge. Wie? Gibt es dort auch eine? Nein, gibt es nicht, sagt Kuratorin Birte Franzen.
Ist natürlich sehr schön, weil man dann immer erklären kann, dass Friedrich eben keine Landschaften malt, so wie man sie irgendwo sehen kann, sondern seine Studien, seine Skizzen zwar vor der Natur macht. Also dieser Gebirgszug sieht genauso aus im Riesengebirge, die Skizze haben wir auch. Die Ruine Eldena sah damals genauso aus, aber dann im Atelier eben wirklich anfängt zu dichten. Und dieses Bild hat eben ein Thema, das Abendlicht fällt herein und das letzte Licht steht eben noch oben auf den Säumen der Gebirge. Und von daher braucht er einfach Gebirge in diesem Bild. Man hat auch immer gesagt, die poetischen Landschaften von Friedrich. Und damals haben eben die Prospektmaler oder die, die Landschaften aufgenommen haben, natürlich sehr genau gearbeitet. Da konnten sie dann auch genau das erkennen, was es an dieser Stelle gab. Und da war Friedrich dann eben doch sehr ungewöhnlich mit diesen gedichteten Landschaften.
Es fällt auf, dass in vielen seiner Gemälde der Himmel überschwänglich golden leuchtet. Das hat seine Bedeutung.
Ja, natürlich. Also Friedrich ist ein ausgesprochen religiöser Mensch gewesen. Wir wissen das aus seinen ganzen Äußerungen, auch aus Äußerungen von Zeitgenossen. Und es ist natürlich ein ständiges Nachdenken darüber, dass sie eigentlich als Pilger auf einer dunklen Erde unterwegs sind und nach einem Oben streben, also in ein Jenseits hineingehen, wo es leuchtend ist. Also das ist natürlich schon der Grundgedanke eigentlich jedes Werkes von Friedrich.
1774 wurde er in Greifswald geboren. Das Haus Lange Straße Nummer 57 ist nun Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Unten im Keller eine alte Kerzenmacher- und Seifensiederwerkstatt und eine neuzeitliche zum Mitmachen.
Weil der Vater von Caspar-David-Friedrich, Gottlieb Arno Friedrich, Kerzengießer war, unter anderem. Er hat auch Seifen hergestellt und eben auch die Kerzen. Nur stellen wir sie heute aus Wachs her und der Vater hat sie aus Talg hergestellt und hat sie dann hier in der Stadt verkauft, unter anderem an den Dom. Der war natürlich ein ganz dankbarer Kerzenabnehmer. Unter anderem dann auch wirklich die Altarkerzen hergestellt. Ganz wichtig.
Susanne Papenfuß engagiert sich in der Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft, die das Haus betreibt.
Dann gehen wir am besten in die Seifensiederei. Da haben wir zum Teil auch noch die alten Kessel in der Werkstatt zu stehen. Da müssen wir hier durch den alten Verbindungsgang durch. Der ist ein bisschen niedrig.
In großen Kesseln wurde Talg gekocht und eben zu Seife und Kerzen verarbeitet. Mitten in der Stadt, das wird nicht gut gerochen haben. Im Keller also historische Werkstatt, die Räume im ersten Stock dienen wechselnden aktuellen Ausstellungen. Und das Erdgeschoss ist dem berühmten Maler vorbehalten, der zwar in Dresden gelebt hat, aber immer wieder gerne nach Greifswald kam, um die Familie zu besuchen und nach Rügen zu reisen.
In der Regel der Weg über den rügianischen Bodden, dann mit Anlanden in Lauterbach zum Beispiel. Er hat oft den Blick auf die Insel Film auch gezeichnet, dann Richtung Mönchgut, dann weiter über die schmale Heide, dann Richtung Kreideküste und dann war noch mal eine wichtige Station oben, Arkona. Und da gibt es eben zahlreiche Skizzen auf verschiedenen Reisen. Und da haben wir eben versucht, hier in diesem Raum auch aufzuarbeiten, welche Skizze war eigentlich Ausgangspunkt für welches Gemälde dann später. Denn Friedrich ist ja als Landschaftskomponist bekannt. Also er hat in der Regel immer auf ein sehr großes Repertoire an Motiven zurückgegriffen und hat diese dann miteinander kombiniert.
Die Kreidefelsen bei Sassnitz, die gibt es zwar, aber nicht den auf seinem bekannten Gemälde.
Der war einfach nie so da. Es gibt verschiedene Skizzen, die Friedrich dort zusammengesetzt hat. Und es gibt eine zeitgenössische Abbildung, anhand derer man weiß, dass auf der rechten Seite sich kein Abgrund mehr befunden hat, sondern dort einfach die Küste relativ gerade und ebenerdig weiter verlief. So hat er sich eben diesen Abgrund konstruiert und dann eben entsprechend erweitert auch um die Umrahmung durch die Bäume und dann eben auch die Figuren.
Am Haus beginnt der Bildweg durch die Stadt. Vorbei am Dom, der nicht mehr nur Kirche, sondern auch Konzerthalle ist, weiter zu den alten Bauten der Greifswalder Universität. Vor deren Hauptgebäude stehend sehen wir auf den Chor der Jakobikirche.
Und das ist auch der Blick, den Caspar David Friedrich festgehalten hat in einer Zeichnung. Da hat er die Kirche noch ganz genau aufgenommen. Es gibt dann spätere Zeichnungen, die hat er aus dem Inneren der Kirche in Richtung Chor angefertigt. Und da stellt er dann St. Jakobi als Ruine dar. Das ist wirklich ganz einmalig. Die Ruine war St. Jakobi tatsächlich nicht. Es ist zu Zeiten der napoleonischen Besetzung beschädigt worden.
Man versteht dieses Ruinenbild als Protest des Patrioten Friedrich gegen Napoleon.
Wir haben jetzt hier so einen schönen Plan.
Da haben wir ja auch schon an.
Also wir sind jetzt hier an der Kirche St. Jakobi. Und am besten wäre es, wenn wir jetzt in Richtung Hafen gehen würden. Dann da hat Friedrich auch noch mal ganz viel gezeichnet. Da gibt es ganz, ganz viele Ansichten.
Es gibt Stadtführungen auf den Spuren von Caspar David Friedrich. Man kann aber auch gut alleine gehen. Ein informatives Faltblatt zeigt Gemälde und Skizzen und begleitet uns auf dem Bildweg durch die Altstadt zu den Orten, an denen sie wohl entstanden sind. Auch unterwegs gibt es Hinweistafeln, wo hat er welches Motiv gefunden. Am Hafen zeigt Susanne Papenfuß Friedrichs Zeichnungen.
Dass man einfach sieht, wie hat der Hafen zu Greifswald einfach zu der Zeit ausgesehen und dass man nicht diese mittlerweile recht befahrene Straße hat, sondern die Borten gingen bis direkt ran. Es gab eben die Stadtbefestigung und es gab die sogenannten Wassertore. Repräsentative Fassade zum Hafen hin, weil einfach der Hafen Eindruck machen sollte, wenn einfach die Schifffahrer hier in dem Hafen auch ankamen.
Diese Wassertore gibt es nicht mehr. Dafür sieht der Marktplatz noch fast so aus wie von Friedrich gemalt. Das gewaltige Rathaus wurde im Mittelalter als Kaufhaus gebaut. Die gotischen Giebelhäuser der Kaufleute entstanden auch schon um 1260. Noch zu Friedrichs Zeit hatte die Stadt nur ein Zehntel ihrer heutigen Einwohnerzahl, 5000, und gerade mal 60 Studenten. Erst um 1900 etwa wuchs Greifswald über seine Mauern hinaus und reicht jetzt bis Eldena.
Abgründe am flachen Bodden. Wir waren unterwegs im Greifswald am Ende dieses Sonntagsspaziergangs. Henning Hubert hat sie begleitet. Danke fürs Zuhören. Kommende Woche geht es hier unter anderem auf die Almhütten rund um den Walchsee, also ab in den Norden Tirols.